Gnadauer Fachtagung für Gemeindeaufbau in Bad Liebenzell, Themenkonferenz 2. Thema: Lehre, die ins Leben geht. Es spricht Dr. Heiko Grimmer, Pfarrer und Vorsitzender des Württembergischen Brüderbundes.
Liebe Brüder und Schwestern, die Grundlage ist natürlich von dem, dass wir uns überhaupt verständigen können in der christlichen Gemeinde, was wir miteinander wollen und was wir miteinander leben, dass wir die Bibel haben. Ich hatte kürzlich ein Gespräch zu Zweiter, der bereitet sich aufs Theologiestudium vor, unser Zweiter Sohn. Und sie haben erst gerade in Grelingen, lernen die Sprachen, erbitterte Diskussionen geführt. Und zwar um eine Frage: Wie ist das eigentlich mit Israel? Hat das Volk Israel noch eine Zukunft? Ist das jetzige Israel in irgendeinem Zusammenhang mit dem alttestamentlichen Israel? Oder ist Israel heute ein Volk wie jedes andere und alle Zusagen und Verheißungen, die an Israel ergangen sind, die gelten heute der christlichen Gemeinde? Es gibt ja einen breiten Strang der Theologie. In der reformierten Theologie wird es doch ein Stück weit so gesehen. Es gibt eine Theologie, die von der geschichtlichen Situation geprägt ist. Das macht einem manches Mal Mühe, in der Begegnung mit ganz lieben, tief eingegründeten arabischen Christen und Freunden, da kommt es auch sehr schnell und sehr selbstverständlich. Dieses Israel heute, das kann man nie und nimmer in diese Linie stellen. Sie sind im Land zu Unrecht. Wir haben in einem Artikel aus dem Bengelhaus das so formuliert gehört: Die Landverheißung, ja, geistlich gilt noch viel für Israel, aber die Landverheißung, die gilt so nicht mehr. Die ist übertragen und hat gesagt: Papa, jetzt sag mir mal, ihr seid doch alle sogar evangelikale Christen. Und ihr könnt euch nicht einigen. Gibt's dann überhaupt etwas Verbindliches? Gibt's das? Oder ist nicht so, dass jeder sogar in wichtigen Fragen der Bibel so auslegen kann, wie er will? Ich habe ihm dann gesagt: Nein, so ist nicht. Es ist aber so, dass wir miteinander ernsthaft ringen müssen. Es gibt, wenn ich jetzt an diesem einen Beispiel bleibe, es gibt eine naive Israelgläubigkeit und Israelsicht, da schnackelt man mit den Ohren. Da wird es alles gut geheißen, und das, was jetzt Sharon zum Beispiel tut mit diesen Angriffen und dieser Verteidigung und diesen Sicherheitszonen, gleichgesetzt mit dem Heiligen Krieg gegen Amalek. Dann wird gesammelt in den Gemeinden und werden Millionen aufgebracht, so war das vor einigen Jahren, und dem israelischen Verteidigungsminister übergeben, mit der ausdrücklichen Zuweisung, dafür Panzer zu kaufen. Das ist auch eine Seite, wo wir sagen müssen, gerade als biblisch gegründete Christen: Halt, so geht das nicht. Wir müssen miteinander ringen, um die Linien klar zu kriegen. Wer Israel verstehen will bis heute und gerade heute, der muss intensiv an Römer 9 bis 11 arbeiten und sich das verdeutlichen. Was heißt das eigentlich? Israel ist verstockt. Was heißt das? Israel hat die Decke vor den Augen. Was heißt das dann? Und dann wird ganz Israel errettet werden. Was bedeutet das für uns als christliche Gemeinde? Wir sind eingepfropft in den Ölbaum Israel. Und der Stamm trägt uns die Wurzel, der Stamm trägt uns die Zweige. Wie ist dann unser Verhältnis? Ich bin bester Zuversicht, dass wenn wir an solchen wichtigen Fragen miteinander als der Bibel verpflichtete Ich sage jetzt bewusst, als bibeltreue Gemeinde arbeiten, kommen wir auch zu einem für uns alle verbindlichen Ergebnis, zu einer Lehre. Ich habe bewusst dieses Beispiel genommen, weil das eine der Stärken ist vom Pietismus. Gerade bei uns hier in Württemberg, schon seit Bengelszeiten, aber schon viel früher, seit Spenerszeiten, die Frage Israel, die da eindeutig und klar beantwortet wird in der heilsgeschichtlichen Linie. Eine Schlussanmerkung noch zu dieser Einleitung. Es geht uns gar nicht im Tiefsten um Israel. Das ist nicht unser Thema. Wenn wir Israel-Thema haben, ist das entscheidende Thema die Treue Gottes. An dem hängt's. Wir dürfen uns nicht im Israel-Thema verlieren, sondern was er zugesagt hat, 1. Mose 12, 1 bis 3, gilt das. Gilt das durch die Zeiten, wenn Gott seine Verheißung, seine Zusage an Israel durch den Erzvater Abraham zu irgendeiner Zeit zurücknimmt, dann steht alles auf dem Spiel. Dann steht alles auf dem Spiel. Dann gibt's keine Verlässlichkeit zur Treue Gottes. Und wenn wir's persönlich wenden, so wird das Israel-Thema ein Thema, eine Nachfrage nach meiner persönlichen Heilsgewissheit. Hat Gott Israel ein für alle Mal verworfen, wie kann ich dann mich darauf vertrauend stützen, dass er mich durchhält? Bin ich denn besser wie Israel? Ist mein Herz geradliniger? Wir merken also, es kommt schon entscheidend drauf an, ich sag's einmal so, dass wir unsere Grundurkunde, die Bibel, dass wir darüber miteinander Klarheit haben. Ich mache jetzt bei diesem ersten Referat 4 Punkte, dass man das behalten kann und dass man auch sieht, wo es raus will. Erstens, Gott redet. Zweitens, Gott redet durch Menschen. Drittens, er redet erwartend. Und viertens, er redet verbindlich. Gott redet. Das ist der grundlegende Satz. Das ist unser Bekenntnis. Als bibeltreue Christen, wir glauben nicht in dem Sinn an die Bibel, wir glauben an den lebendigen Gott, der durch das biblische Wort uns anredet. Es sind nicht Gedanken religiös begabter, philosophisch geschulter Menschen über Gott und die Welt, sondern Gott selbst spricht uns Menschen hier an. Das ist das Grundwort schon im Alten Testament. So spricht der Herr. Und das ist das Grundwort im Neuen Testament. Und Jesus sprach. Das ist ein Bekenntnis, ein Vertrauenssatz. Aber das ist die Grundlage für uns, wie wir dem Wort Gottes gegenübertreten. Wir hören hier den lebendigen, ewigen Gott selber in der Anrede an uns. Gott redet hier. Und er redet hinein in unser Leben. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 17, wer diese meine Worte hört und tut sie, dahin zielt das biblische Wort. Das biblische Wort ist nicht Wissensvermittlung in Art eines Lehrbuches, das auch durch ein Nebenprodukt, sondern das biblische Wort ist ein lebensgestaltendes Wort. Ein Wort, das hineinzielt in mein tägliches Leben. Das mir Weisung und Richtung gibt, das Gottes Willen für mich, für uns als Gemeinde sagt. Ich sage ausdrücklich Gottes Willen für mich, weil es persönlich gerichtetes Wort ist. So wie ein Petrus das formuliert und sagt, Wohin sollen wir denn gehen, Jesus? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das verändert mein Leben. Das bringt mich in eine andere Richtung. Das gibt mir ein völlig anderes Ziel. Gott redet hier. Der Kurzfassung gesagt, die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, sondern die Bibel ist Gottes Wort. Ich habe das erst begriffen, lang nach meinem Studium, bei einem Referat später einmal, das ich gelesen habe, wo der Ansatz der historisch-kritischen Methode liegt. Es wird ja in dieser Form der Theologie, der Hermeneutik, der Auslegung nicht bestritten, dass es Wort Gottes gibt. Im Gegenteil. Es gibt verbindliches Wort Gottes, aber die schwierige Aufgabe der Theologen ist es, die sich stellvertretend für die Gemeinde leisten müssen, dass sie in dem Gesamtgeröll, dass sie da die Goldadern finden. Die Einzelnen. Das ist das Geschäft der Theologen. Das ist Theologie. In dem großen Geröll, in dem, was da liegt als biblischer Gesamtzusammenhang, die Goldader. Wo ist das biblische Wort? Wo redet Gott? Wo redet Jesus ganz persönlich? Denn sonst, wenn ich das nicht weiß, wenn ich das nicht tue, dann biete ich den Leuten Steine statt Brot. So denkt der historisch-kritische Theologe. Der macht es nicht irgendwie, um die Bibel kaputt zu machen. Er hat ein ganz tiefes inneres Interesse, in seiner Verkündigung Echtes zu geben. Und darum muss das Unechte, das Dazugewachsene, das Überwuchernde, muss weggetan werden. Und jetzt ist natürlich das freie Feld eröffnet. Was ist echt? Was ist, das war eine der entscheidenden Fragen, die zum Beispiel Professor Käsemann zeitlebens geleitet haben. Was ist ursprünglich jesuanisch? Da hat er bestimmte Kriterien aufgestellt, zum Beispiel, was nicht aus der Umwelt abgeleitet werden kann. So, wir wollen das jetzt gar nicht vertiefen und verbreitern. Aber was er dann als Ergebnis bekommen hat, das war doch sehr dürftig. Das war doch sehr dürftig. Ich habe zu damaliger Zeit bei ihm studiert und habe die Markus-Vorlesung von ihm gehört. Zwei Semester lang, und da ist immer mehr zusammengeschrumpft. Immer mehr. Und es kam dann tatsächlich so, dass ich für mich gesagt habe, wenn das so ist, wenn da alles, was ich bis jetzt gedacht habe, das ist Gottes Weisung, auch in mein Leben hinein, bis hin zum Missionsbefehl in der Markusform und das alles, wenn das alles nur Überwuchung ist, wenn die gesamte Auferstehungsbotschaft, das Grab ist leer, nur dazugewachsenes ist, aus altorientalischem Fabulierinteresse heraus. Was bringt's mir denn noch? Und ich bin heimgekommen und habe zu meinem Vater gesagt, ich höre auf. Ich höre auf mit dem Studium. Er hat mir das vorausgesagt, er ist ein alter württembergischer Stundenbruder, alten Schlags, gesagt, Junge, wenn du die Theologie machst, du verlierst deinen Glauben. Jetzt hat er aber nicht triumphiert. So, wisst ihr, was er gesagt hat? Die Nüchternheit des Pietismus, er hat gesagt, was man angefangen hat, macht man fertig. Jetzt hast du 3 Semester schon studiert. Jetzt mach's fertig. Dann, wenn du fertig bist, dann kannst du was anderes machen. Aber da merkt ihr, in welche persönlichen Zerbrechen das hineingeführt hat. Und wenn man dann verglichen hat, also gut, jetzt war man wenigstens so weit, das, was Käsemann als urjesuanisch unbezweifelbar festgestellt hat. Und dann hat man einen anderen Kommentar gelesen und einen anderen Professor für Neues Testament gehört und der hat gerade das Gegenteil gesagt. Der hat gesagt, nee, das ist nicht jesuanisch. Das andere ist. Um diese Frage geht's also. Enthält die Bibel nur und kann ich dann, und da ist doch sehr viel eigenes Interesse dabei, kann ich dann auslegen, wie mir's gerade passt, oder ist es verbindliches Wort im Gesamten? Gilt es nicht nur die sogenannte historisch-kritische Methode in unseren pietistischen Stunden, in deiner persönlichen Vorbereitung und im Umgang mit dem biblischen Wort geschieht es doch auch. Da geschieht es doch allzu schnell, dass ich an bestimmten biblischen Texten das höre, was ich gern sagen will, was ich für wichtig halte und den Gesamtzusammenhang zum Beispiel eines Textabschnittes gar nicht beachte, sondern tendenziell auslege. Es geschieht doch auch und gerade bei uns, und das ist eine der großen Gefährdungen bei uns im Pietismus und von uns als weithin hauptamtlichen Verkündigern, dass wir unsere Lieblingsgedanken allem anderen überstülpen. Adolf Schlatter hat uns darauf hingewiesen, und ich denke, das ist etwas, was wir als Ausleger und Lehrer vom Wort Gottes her ganz gewiss festhalten sollen. Zunächst lesen, was da steht. Das ist wichtig. Lesen, was da steht. Nicht das, was ich gerne höre. Nicht das, wo ich denke, das muss ich heute der Gemeinde sagen. Sondern lesen, was da steht. Eine Zwischenfrage, die wird ja manchen bewegen. Muss man, um die Bibel, um das Wort Gottes wirklich zureichend auslegen zu können, Griechisch und Hebräisch können? Das kann man aber jetzt überzeugen. Dann möchte ich auch eine Begründung hören. Warum muss man das nicht? Verschiedene Übersetzungen, weil Gott auch Deutsch redet.
Ja, manchmal muss man könnte den Urtext verstehen, in welchem Zusammenhang oder welche Wortbedeutung das im Gesamten hat.
Ja.
Oder? Ich glaube, die Bibel erklärt sich auch selber. Wenn ich einen Text lese und ihn in den biblischen Zusammenhang stelle, von der Bibel erläutern lasse, dann denke ich, werde ich auch, wenn gleich sehr hilfreich wäre, auch nur mit dem deutschen Text zurechtkommen. Und ich traue es Gottes Geist auch zu, das zu übersetzen.
Ich denke, das ist ein wichtiger Satz jetzt, diese beiden. Ich würde das nur streichen, wenn ich nur den deutschen Text habe. Der deutsche Text, die Luther-Übersetzung, ist ein Gottesgeschenk an uns als Deutsche. Darf ich das so direkt sagen? Luther hat in seiner Übersetzung, und das war ja ein Gewaltschritt, in welch kurzer Zeit, in 6 Wochen hat er das Neue Testament übersetzt, in solch einer kongenialen Weise, dass wir tatsächlich, ich sage das so ungestreift, niemand, der den Luthertext liest und versteht, muss deshalb auch schon Griechisch und Hebräisch können. Er hat das zutreffende, zureichende Gotteswort. Das ist da. Das Zweite, natürlich hilft es, wenn ich die Ursprachen kenne, zu einem Verständnis von uns so selbstverständlich gewordenen Sätzen. Es hilft. Wie hat es am Anfang geheißen? Lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. ist eine herrliche Luther-Übersetzung. Was verstehen wir denn unter befohlen? So muss gemacht werden. Ein wirklicher Befehl. Im Griechischen, wenn man das sieht, was ich befohlen habe, heißt eigentlich ganz wörtlich, wo ich die Spuren gezogen habe. Das ist ein tieferes Verständnis von Befehlen. Nicht einfach anordnen, Vogel, friss oder stirb, sondern was ich euch vorgelebt und vorgesprochen habe, nehmt sie in meine Fußstapfen hinein. Das ist herrlich, ich arbeite gerade an der Psalmenauslegung für die Gemeinde. Wir haben in der Bibelstunde die Psalmen. Wenn da zum Beispiel im Psalm 140, wenn es da heißt, bewahre mich, Herr, in Vers 5. Das hebräische Wort heißt eigentlich ganz wörtlich, sei mir Augenlid. Das ist herrliche Auslegung. Da besteht man bewahrend, ist für uns so ein abstraktes Wort, sei mir Wache, wenn der Hebräer denkt immer in Bildern. Herr, sei mir Augenlid. Gibt's eine engere Verbindung als das Augenlid zum Auge? Das ist bewahrend. Um das bittet der David hier. Das andere Wort, das hier steht im gleichen Vers, Vers 5, behüte mich vor den Gewalttätigen, heißt wörtlich übersetzt, sei mir wie ein Weinbergturm. Der Weinberg wird bewacht zur Zeit der Ernte, da sitzt einer drauf. Bewahre mich, heißt zunächst einmal, die engstmögliche Verbindung, sei mir Augenlid. Behüte mich, umgib mich aber auch im ganzen Umfeld, in dem ich lebe. Merkt ihr, da hilft das Kenntnis des Hebräischen ein Stück weit zur Vertiefung. Das kann aber durchaus genauso mit dem Luthertext erschlossen werden.
Gibt es da jetzt so viele Hilfen für Nichttheologen?
So viele Hilfen für Nichttheologen. Ich verstehe das so. Übrigens, ich unterscheide nie zwischen Theologen und Laien. Das halte ich für eine verhängnisvolle Unterscheidung in der Gemeinde. Ich unterscheide zwischen denen, die bezahlt werden als Theologen und denen, die nicht bezahlt werden. Und ich kann nur staunen drüber, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich das tun darf, was mein innerstes Anliegen ist, wozu ich berufen bin. Wenn wir das auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften sehen könnten, immer wieder. Jeder, der sich mit dem Logos, dem Theos Logos, dem Wort Gottes beschäftigt, der ist Theologe, Theologin. Nur wird er nicht bezahlt dafür. Und sie haben uns oft weit voraus tiefere Erkenntnis, weil sie einen weit gefächerteren Lebensumkreis haben und das Wort in ihrem Alltag anders auszuleben haben wie wir. Gott redet hier. Jetzt unser zweiter Begriff. Gott redet durch Menschen. Das ist unsere zweite Linie. Das, was wir mit Inspiration zum Beispiel bezeichnen. Ganz klar, eines der Grundworte, Jeremia 1, Vers 9, siehe, ich lege meine Worte heute in deinen Mund. Deutlicher geht's nicht. 2. Petrus 1, Vers 21, Menschen haben geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Die sogenannte Inspiration, die Geisterfülltheit der Schrift heißt, Menschen gegriffen vom Heiligen Geist in ihrer Originalität. In ihrer Originalität. Ein Petrus hat anders geschrieben, war ein anderes Original als ein Paulus. Beim Paulus ist manches ziemlich schwierig zu verstehen. Ein Johannes hat sein Evangelium in seiner Originalität anders geschrieben als zum Beispiel ein Matthäus. Aber getrieben vom Heiligen Geist. Nicht von sich aus. Die Grundstelle ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Theopneustos steht da, vom Geist eingehaucht. Alle Lehre. Und von dem gehen wir aus. Das ist unsere Grundstelle. Wenn ich sage, in seiner Originalität, dann meint es auch in seinem Bewusstsein, so wie er in seiner Art ist. Es ist nicht so, um es einmal zu karikieren, aber dass wir es uns noch mal verdeutlichen. Paulus saß bei Priscilla und Aquila am Küchentisch und plötzlich fällt Rindras. Und dann fängt die Hand an zu zucken. Freundlicherweise hat er einen Bleistift drin gehabt und Papiertaschentuch oder das, was weiß ich, der Küchentisch war mit Papiertischtuch gedeckt. Und jetzt nach einer halben Stunde wacht er auf, große Augen und sagt, Mensch, ist ja schon die Hälfte vom Römerbrief. So war's doch nicht. Sondern Paulus, ein Gegriffener, den der Geist Gottes umgestaltet hat. Und in diesem Geist, der dem Wort Christi nachsinnt, das er ja kennt, das er gehört hat, und jetzt entfaltet er's hinein in die Welt, in die Zeit, in die Umgebung, in der er lebt. Vom Geist eingehaucht, vom Geist Gottes eingegeben. Die Bibel entsteht unter dem gleichen Schöpfungsakt wie 1. Mose 2, Vers 7. Gott nahm den Klumpen Lehm und bildete den Menschen, und jetzt kommt's, und er hauchte ihm den Ruach, den Geist ein. So war der Mensch ein lebendiges Wesen. Deshalb heißt es in 2. Timotheus 3, 16, alles, was geschrieben ist, was von Gott eingegeben ist, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Zur Lehre, zum Fundament. Da werden Grundlinien gezogen. Das geschieht im biblischen Wort. Das ist zum Beispiel konsequent Lehre, was ich vorher genannt habe, Paulus unter dem Antreiben des Heiligen Geistes, Römer 9 bis 11. Lehre zu Israel. Der ganze Römerbrief enthält ganz grundlegende Linien. Wenn man es aber einmal wirklich für sich erarbeitet, macht man eine erstaunliche Entdeckung. Und diese Entdeckung heißt, es gibt nichts Neues im Römerbrief, was nicht schon in der Verkündigung Jesu angelegt wäre. Das gesamte Neue Testament in seinem Briefteil bis hin zur Offenbarung ist Entfaltung der Jesuslehre. Darf ich euch darauf aufmerksam machen, da haben wir noch ein weites Feld ganz grundlegender Arbeiten vor uns. Dass wir, wenn wir im Neuen Testament auslegen, dass wir uns immer die Frage stellen, jetzt bin ich zum Beispiel im Galaterbrief, wo ist die Verknüpfung zum Jesuswort? Die ganze Offenbarung, diese 22 Kapitel, sind in Matthäus 24 und 25 enthalten. Das ist Ausformung, Ausformung dessen. Wir sollten das sehr viel deutlicher sehen. Hier setzt die Kritik des Judentums gegen uns Christen an. Das Judentum sagt, wir akzeptieren heutige jüdische Grundlinien, wir akzeptieren weithin den Juden Jesus. Der eigentliche Sündenfall, das ist der Paulus. Das ist der Paulus. Dieser radikale Pharisäer, der zum Verräter geworden ist, der hat alles verdreht. Ben-Chorin und die anderen, die kommen mit Jesus glänzend zurecht. Glänzend. Aber mit Paulus nicht. Und darum ist es so wichtig, die Linien immer und immer wieder zu zeigen, was Paulus verkündigt, was er niederschreibt, getrieben durch den Heiligen Geist, das ist ausgeformte Jesusverkündigung. Ist wichtig. Das, was die Apostel aufschreiben, zum Beispiel auch der Petrus, der sagt das ausdrücklich, das ist nicht etwas, was wir jetzt neu erdacht haben. 2. Petrus 1, 16. Sondern da heißt es ausdrücklich, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern wir haben selber gesehen. Selber gesehen. Bis hin zu dem, was wir gehört, gesehen, betastet haben. 1. Johannes 1, 1 bis 5. Das Jesuswort ist die Grundlage. Warum sagt Paulus zum Beispiel Römer 10, Vers 17, was steht dort? Bitte? So übersetzt Luther. Jetzt muss man schon ein bisschen, der nächste Satz auch noch dazu. Aus dem Wort Christi steht, glaubt dort. Der Glaube kommt, und jetzt wird etwas deutlich, was Predigt ist. Der Glaube kommt. Wir beziehen Predigt immer so schnell auf den Prediger, sondern eigentlich steht ja wörtlich hier, der Glaube kommt aus dem Hören. Aus dem Hören. Das Hören aber aus dem Wort Christi. Da ist die Verbindung hergestellt. Und das gehört zusammen. Weißt du, mit dem Mikrofon? Das verwirrt mich. Einmal schwätze ich laut und dann wieder leise. Einfach weiter. Ihr hört's. Von dort her geschieht das. Nicht der Petrus hat etwas erdacht, sondern Jesus sagt einmal, der Geist Gottes wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und jetzt wird etwas deutlich. Die Predigt Jesu, das, was Jesus gesagt hat, ist Grundlage, ist Fundamentum. Aber es gehört hineingesprochen, erstens in die geschichtliche Situation, immer wieder neu, und zweitens in die persönliche Situation. Sonst wäre Predigen ja sehr einfach, dass ich sage, wenn Predigen nur rezitieren wäre, wiederholen, dann ging ich auf die Kanzel oder ans Pult und würde sagen, liebe Gemeinde, heute lese ich euch 1. Mose 1, Vers 1 bis Kapitel 4, Schluss. Das dauert ungefähr, wenn man es langsam und betont liest, 15 Minuten, und dann sage ich beruhigt Amen. Das ist Predigt nicht, sondern Predigt ist das Wort Gottes in seiner Grundlinie, in seinem Fundamentum hineinsprechen in die jeweilige geschichtliche und persönliche Situation. Das ist die Predigtaufgabe. Wir können noch mehr sagen, das, was als Fundamentum, als Kanon des biblischen Wortes festgestellt ist, verbindlich durch die Zeiten, das ist für uns Lehre. Und von dieser grundlegenden Lehre wird es hineingebracht zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung zur Gerechtigkeit. Ich denke manchmal, unsere Diskussion, aber das ist jetzt ein heikles Thema, ich möchte es aber trotzdem ansprechen, gerade im Pietismus, wenn es um die Frage geht, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Das ist eigentlich für uns heute gar kein so wichtiges Wort mehr, weil die grundlegende Lehre ist ergangen. Ist ergangen. Wir können gar nicht mehr grundlegend neue Linien ziehen, sondern das tun wir vom biblischen Wort her. Wenn mich jemand fragt, eine Frau, kürzlich hat mich jemand so einen Brief geschrieben, ja, und wenn ich dann Lehrerin, Religionslehrerin werde, dann verstoße ich doch gegen dieses biblische Wort. Nein, gar nicht. Religionslehrerin, sie erklärt doch das Fundamentum. Auch wir, wenn wir uns zum Beispiel, wir sagen, wir würden jetzt, wie heißt unsere Einheit? Lehre tun. Wir können gar keine Lehre im grundlegenden Sinne tun, denn das Wort ist ein für alle Mal ergangen. Ich kann es nur hochholen, hineinsprechen in unsere Situation. Bitte? Ja. Mehr verkündigen als Lehre. Die grundlegende Lehre ist geschehen. Deswegen halte ich diese Diskussion für ein Stück weit einen Sturm im Wasserglas. Die andere Frage, was heißt dann leiten, dass sie lehrt und leitet, die ist ja verhältnismäßig einfach zu lösen, dass eine Frau im Dienst der Verkündigung auch und gerade mit ihren speziellen Gaben eingebunden ist in eine Gemeinschaft derer, die in der Gemeinde zusammenarbeiten. Aber auch für uns als Pfarrer gilt es ja zum Beispiel, das ist die herausgehobenste Leiterfunktion in der Gemeinde. Die Kirchengemeindeordnung sagt etwas ganz anderes. Kirchengemeinderat und Pfarrer leiten gemeinsam die Gemeinde. Dass die meisten Pfarrer es fertig bringen, über ihren Kirchengemeinderat zu dominieren, das steht auf einem anderen Blatt. Aber im Grund gibt's keine Einzelleitung in dem Sinn, sondern wir sind hineingebunden in ein Team, in eine Gemeinschaft, in einen Leib, wo jedes Glied seine Aufgabe hat. Wenn wir jetzt von dem Theopneustos, vom Geist Gottes eingegeben, geredet haben, dann geht's jetzt uns noch zum zweiten unter diesem Punkt um die Frage der Art des Wortes. Das Wort Gottes ist geschichtlich. Ein bisschen komplizierter Satz, dem kann man danach denken. Die Inspiration ist die Fortsetzung der Inkarnation. Die Inspiration, die Geistbegabung, die Geisterfülltheit der Bibel ist die Fortsetzung der Fleischwerdung Gottes. Wir können ja nur staunen drüber, dass wir so haben. Wir sind auf keine neuen Offenbarungen angewiesen. Nachdem Gott auf mancherlei Weise und zu mancherlei Zeiten geredet hat, hat er am letzten geredet durch den Sohn. Da ist geschehen. Es gibt keine geistliche Vollmacht gegen den Wortlaut der Bibel. Das gibt's nicht. Wie hat sich Jesus gewehrt im schärfsten Angriff seiner Erdentage, als der Satan kam? Ich habe besondere Drähte zu meinem Vater im Himmel. Deshalb, Satan, hast du keine Möglichkeit. Was sagt er? Es steht geschrieben. Und damit wehrt er alle Versuchungen ab. Es ist eine unendliche Gnade Gottes, dass er sich uns so verfügbar macht, dass wir sein Wort, seine Gegenwart in der Bibel haben. Wisst ihr, unsere Brüder und Schwestern in den jungen Kirchen, die begreifen das noch viel mehr als wir. Für uns ist das so selbstverständlich. Wenn ich das immer sehe, das ist ein, was da für Mühe auch aufgewendet wird. Wir haben bei den Christen in Indien, die sich taufen lassen, die haben eine unendliche Sehnsucht, sie möchten eine Bibel. Der Großteil von ihnen aber sind Analphabeten, die können das gar nicht lesen. Aber sie, wenn sie die Bibel haben, da kann man eigentlich, wenn wir uns einander begegnen, die kann man von einem Kilometer erkennen, er trägt immer seine Bibel bei sich. Wunderschön, geschützt, eingebunden, er trägt immer seine Bibel bei sich. Da ist Gott bei mir, hat mir einmal einer gesagt. Und dann muss man das sehen, dann versammeln sie sich in ihren Dschungeldörfern abends am Dorfplatz und dann fangen sie an, lesen zu lernen. Lesen zu lernen. Das ist etwas Gewaltiges. Wir haben uns so dran gewöhnt. Gell, bis ins 12. Jahrhundert hinein war das auch auf unseren Pfarreien in Württemberg so, dass eigentlich die wenigsten Pfarrer eine Bibel hatten. Wenn die einmal etwas nachschlagen wollten, dann mussten sie ins Dekanat, dort gab es eine. Handgeschrieben, riesen dicker Wälzer. Die Pfarrer haben sich Einzelteile abgeschrieben, aber eine gesamte Bibel zu besitzen, war schlichtweg unmöglich. Dass wir dieses Wort heute so haben, gewaltig. Dieses Wort hat eine andere Qualität als unsere Worte. Versteht Psalm 33, Vers 9. Ein wichtiges Wort. So er spricht, so geschieht's. So er gebietet, so steht's da. Das biblische Wort, ich sag's gleich in dem Sinn, ist ein geschichtliches Wort. Es stellt Geschichte her. So er spricht, so geschieht. So er gebietet, so steht's da. Es heißt sogar dann in Römer 4, Vers 17, der dem, das da nicht ist, ruft, dass es sei. Das biblische Wort ist ein neuschaffendes Wort. Deshalb fasst das Petrus zusammen, 1. Petrus 1, Vers 23, wiedergeboren durch das Wort der Wahrheit. Brüder und Schwestern, das, was wir tun in der Verkündigung des Wortes Gottes, das ist nichts anderes, als dass wir an der Neuschöpfung mitarbeiten dürfen. Denn unter dem verkündigten Wort Gottes entsteht der neue Mensch, entsteht der Glaube. Das ist das Zentrum unseres Dienstes. Alles andere lagert sich an, aber das Zentrum unseres Dienstes, darum sagt Jesus zu diesem jungen Mann, lass die Toten ihre Toten begraben, Lukas 9, 62. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Was du tust, wenn du sonntags, oder wann das auch ist, in diesem schwäbischen Albdorf, in der Stube, wo sich 8, 9, 10 versammeln, wenn du die Bibel aufschlägst und mit ihnen zusammen das göttliche Wort hörst und verkündigst ihnen, dann bist du ein Neuschaffer. Ein Neuschaffer. Mir tut jeder Manager, Arbeiter, Spitzenmann bei Daimler-Benz leid. Die sind keine Neuschaffer, sondern die produzieren für den Schrottbosch. Den gibt's bei uns in Dettingen. Die produzieren für den Schrottbusch. Früher oder später landet's dort und wird eingeschreddert. Ist noch am Anfang geschwind neu. Wir produzieren, bleib bei diesem Bild, für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit Neuschöpfung. Eine Mutter, die sich ans Bett ihres Kindes setzt und mit ihrem Kind die biblische Geschichte erzählt und mit ihm betet, hat Teil an der Neuschöpfung, am Bau des Reiches Gottes. Wir haben einen überwältigenden Auftrag. Einen überwältigenden Auftrag. Und Jesus sagt ausdrücklich, Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Gott redet durch Menschen. Das biblische Wort ist geschichtlich, aber so, dass es Geschichte schafft. Es ist herstellendes Wort. So wie bei der ersten Schöpfung. Und Gott sprach, es werde Licht. Und dann zog er sich in seine göttliche Werkstatt zurück und hat mal angefangen herumzuprobieren. Was wär's Beste? Wie macht man die Sonne und den Mond und die Sterne? Nein, und es ward so. Und es ward so. An einer Stelle geschieht etwas anderes. Wo? Merkt ihr, wie viel wir Gott wert sind? Und Gott sprach, lasset uns Menschen schaffen, ein Bild, das uns gleich sei. Und dann nimmt er tatsächlich die Hände. Und Gott nahm einen Klumpen der Erde, Adama, und er schuf den Adam. Im Hebräischen steht hier ein Wort, man müsste es am zutreffendsten wiedergeben, mit ertüpferte. Er machte ihn als Kunstwerk. Gott hat seine ganze Liebe hineingelegt in die Erschaffung des Menschen. Bis ins kleinste Detail. Bis ins kleinste Detail. Das heißt, es ist geschichtliches Wort, herstellendes Wort. Natürlich auch in dem Sinn, geschichtliche Situationen ergeht. Der Römerbrief ist zunächst an die Gemeinde in Rom geschrieben. Und wir können ihn nicht ohne weiteres sofort übertragen. Wir können nicht sagen, diese Fragen, die in Rom latent da waren, die der Paulus anspricht, oder zum Beispiel in Korinth, die können wir bruchlos heute predigen. Wahrscheinlich würden unsere Gemeinde die Leute die Augen aufreißen, wenn ich dann anfange und sage, du kannst morgen beruhigt Götzenopferfleisch essen. Was sagt er? Götzenopferfleisch? Was meint er jetzt damit? Wir wissen schon, hinein in die neue Situation übersetzen. Was heißt das denn? Was heißt das denn? Paulus greift einen Fall exemplarisch seiner Zeit heraus und wir haben zu fragen, was entspricht denn dem heute? Da kommen zum Beispiel so Fragen, wie einer mir gesagt hat, das ist unmöglich, du darfst ja nicht mehr deine Kinder zu McDonald's lassen, denn der Chef von McDonald's unterstützt Satanskirchen. Weiß nicht, ob das stimmt, war vor einiger Zeit oder so. Das wäre zum Beispiel ein vergleichbarer Fall mit Götzenopferfleisch. Wie, welche Linie nehme ich jetzt da ein? Oder mit homöopathischen Mitteln und was es da alles für Fragen gibt. Da geht es um diese Grundaussage des Götzenopferfleisches. Im tiefsten geht es um die Frage, wir Christen leben mittendrin in der Welt. Mittendrin in dieser Welt. Können wir uns in dieser Welt in der Spur Jesu bewegen? Was machen wir in den Grenzfällen? Dritter Punkt. Gott redet erwartend. Gottes Wort zielt immer auf Antwort. Immer auf Antwort. Ich kann es nicht zur Kenntnis nehmen, nur. Gell, in dem Sinn, ich krieg verschiedene Briefe. Der täglichen Post, da ist Prospekte drin. Die kann ich weglegen, soll ich zur Kenntnis nehmen. Die wollen mich wahr zum Kauf anreizen, aber ich staune immer, wie viel Möbel ein Mensch braucht. Es gibt kaum eine Ausgabe der Tageszeitung, wo nicht Möbelprospekte drin sind. Wenn ich da jedes Mal nachgeben würde, wir haben zwar ein großes Haus, ein großes Pfarrhaus, aber dann kommen andere Umschläge. Zur Zeit kommt immer einer, Sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. Ich habe 5.000 Euro, aber damit es abgewickelt werden kann, soll ich 69,75 Euro einzahlen. Das ist Bauernfängerei. Dann kommen Briefe, den sehe ich gleich an, das sind Rechnungen, die lege ich mal auf ein Beigle. Und dann kommen Briefe, zum Beispiel, da ist persönlich mein Name draufgeschrieben, da schreibt mir jemand ganz persönlich. Diese Briefe öffne ich in der Regel zuerst und nehme mir Zeit dafür. Da geht's nicht um Mittag, sondern da geht's jetzt um eine intensive Begegnung. Bengel hat einmal gesagt, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes geschrieben an dich. Gott redet erwarten. Das wäre ja komisch. Der junge Mann, er bekommt von seiner Freundin einen Brief und da steht nun drin, wie das groß mit Rot, ich liebe dich. Und er liest es und dann sagt er, Mensch, das ist toll. Ein grammatikalisch richtiger Satz. Subjekt und Prädikat an der richtigen Stelle. Ich liebe dich. Ganz kurz und einprägsam, das lerne ich auswendig. Ist ja blöd. Sondern dieser Satz, der soll doch sein Herz erreichen. Der soll sein Herz erreichen. Das soll den Puls beschleunigen. Liest du noch so, jetzt frage ich mal ganz persönlich, begegnest du noch so immer wieder dem biblischen Wort, dass sich dein Puls beschleunigt, dass es dein Herz erreicht? Man müsste so sagen, es ist ein ganz einfacher geistlicher Grundzusammenhang. Wenn sich dein Puls beschleunigt bei der Vorbereitung deiner Predigt im Hören des Wortes Gottes, dann wird's auch bei deinen Hörern geschehen. Nur der, der selber angezündet ist, kann andere anzünden. Es gibt keine größere Gefährdung für die Jesusgemeinde als eine Predigt, die völlig richtig ist, aber nicht anzündet. Unsere größte Gefährdung. Ist auch unsere größte Gefährdung persönlich, soweit wir hauptamtliche Mitarbeiter sind. Da geschieht das, was die Bibel Verstockung nennt. Das griechische Wort ist sehr, sehr eindrücklich. Es hat zwei Worte. Das eine Wort heißt poro'o. Wir haben es in unserem Fremdwort porös. Bezeichnet eigentlich Tuffgestein. Das ist Stein, das aus dem 1000 Grad heißen Krater des Vulkans herauskommt, flüssig. Wie wir es jetzt ein paar Mal in den Fernsehbildern gesehen haben, gewaltige Kraft. Je weiter es wegfließt, umso mehr erkaltet es. Ist ein biblischer Begriff der Verstockung. Wie weit sind wir schon weggeflossen? Der zweite Begriff ist noch deutlicher. Der heißt Skleroo. Wir haben es in unserem Fremdwort Skelett, eigentlich wörtlich übersetzt verkalken. Darf ich noch mal mit meinem Beispiel deutlich machen? Das kann man gut behalten. Ich morgens aufstehe, dann gehe ich zur Kaffeemaschine, Kaffeewasser rein, Filterpapier, Kaffeepulver. Mach zu, drück auf den Knopf, geh ins Bad. Wenn ich aus dem Bad komme, herrlicher, frisch gebrühter Kaffee. Einige Wochen später, ich komme, Kaffeewasser rein, Kaffeefilter, Kaffeemehl, zu, Knopf gedrückt, ich gehe ins Bad, komm zurück, ströpfelt erst. Noch lang nicht fertig. Wieder einige Wochen später, Wasser rein, Kaffeefilter, Kaffeepulver, zu, drück den Knopf, komm aus dem Bad, macht nix ist da. Die Kaffeemaschine ist verkalkt. Ist verkalkt. Unter dem Durchlauf des Wassers. Wir stehen, gerade weil das Wort Gottes solch eine Dynamis ist, eine explosive Kraft, wir stehen in der Gefährdung, wo dieses Wort uns nicht durchfließt und weitergeht, dass wir selber verkalken. Verkalken. Deshalb, Gott redet, erwarten, dass ich selber davon ergriffen werde, verändert werde. Und dann ergreift's und verändert's andere. Bei einer Predigtübung vom Bengelhaus in einem Albdorf, zwei Studenten hatten gepredigt, nachher war Predigtnachgespräch, dann hat einer gefragt, einen der Anwesenden, war ein alter Bauer, was erwarten Sie denn von einer Predigt? Und dann hat er gesagt, ich sag's auf Schwäbisch, den Norddeutschen müsst ihr's übersetzen, dass jedes Sonntag ein Spechele zum Feier dazukommt. Das ist herrlich. Genau das ist. Habt ihr es verstanden? Dass jeden Sonntag ein Stück Holz wieder dazukommt zum brennenden Feuer und es weiterbrennt. Das sind unsere Gemeinschaftsstunden, unsere Gemeinschaftsgottesdienste. Dass jeden Sonntag bei jeder Versammlung dieses Feuer in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft, in den Einzelnen weiterbrennt. Das heißt, Gott redet erwartend. Da wird das Wort Gottes persönlich verbindlich. Ich hätte jetzt gern hier abgebrochen, aber jetzt sehe ich eine technische Schwierigkeit. Wie können wir so machen, dass wir drei Gruppen bilden, die miteinander ins Gespräch kommen? Also ich würde vorschlagen, die Stühle hängen nicht zusammen, gell? Oder? Dass ihr eure Stühle mitnimmt und einfach im Foyer. Ich würde sagen, wir teilen hier eins, zwei, bei, wie heißt Jürgen? Beim Jürgen die Reihe durch, ihr geht ins Foyer, ihr dürft eure Stühle mitnehmen, setzt euch in einem Zweierkreis. Das heißt, das ist viel, man muss vorher einen Schnitt machen. Wie heißt du? Jochen. Beim Jochen. Also, die Linie. Dann die nächsten eins, zwei, drei, vier Reihen. Ihr setzt euch dort hinten zusammen und die anderen hier. Und ich gebe jetzt einfach, damit wir nicht nur hören, sondern dass wir das ein Stück vertiefen, drei Fragen mit. Die erste Frage, eure Gruppe, die Linke, beschäftigt euch einmal mit der Frage, was heißt es, die Bibel wörtlich zu verstehen? Und da kommt es jetzt auf das wörtlich an. Was heißt das für mich? Die Mittelgruppe, wenn ihr das Thema nehmt, wie weit gilt das Alte Testament bis heute? Und wenn die rechte Seite, das ist ja eine der Fragen, die heute sich immer wieder stellen, ist die Bibel auch sachlich zuverlässig, wenn ihr euch darüber unterhaltet. Wir wollen uns eine halbe Stunde Zeit nehmen, vielleicht über Mittag, übers Essen auch noch, für mich persönlich den Gedanken durchdenken und die nächste Einheit dann um 2 Uhr damit anfangen, dass wir einen kurzen Bericht hören aus den einzelnen Gruppen, was wir zu diesem Thema zusammengetragen haben. Erste Gruppe ganz links. Was heißt, ich nehme die Bibel wörtlich? Die Mittelgruppe, wie weit, bis daher, bis zu Martin. Wie weit gilt das Alte Testament für uns heute? Und die dritte Gruppe, ist die Bibel auch sachlich zuverlässig? Der Hase sei ein Wiederkäuer und diese Dinge. Die sind euch ja alle schon öfters begegnet, sachlich richtig. Die Schöpfung, das sei ein Unsinn, wie das da geschrieben ist. Oder die Erde sei eine Scheibe und alle diese Dinge. Die Bibel habe ein veraltetes Weltbild. Das habt ihr ja schon oft wahrscheinlich als Frage gestellt bekommen. Aber ruhig auch so, dass ich die Frage an mich heranlasse und sage, ich habe zunächst keine Antwort drauf. Ich habe keine Antwort drauf. Vielleicht hatten andere in der Gruppe dann eine. Gut, machen wir so.